Deutschlandfunk, das Wochenendjournal.
Wenn wir nicht sofort sagen, wir kasernieren und isolieren dann auch alle diese Menschen, die wir da positiv getestet haben, wie das in China und wie das in Südkorea zurzeit läuft, macht eine Testung wenig Sinn.
Es wird schwer für alle Leute auf jeden Fall. Es ist ja nicht nur der Taxigewerbe, auch die ganzen Kollegen, die drin arbeiten, die ganzen Geschäfte, die haben ja auch keine Kundschaft.
Ich finde den Erlass im Prinzip richtig, die Strategie des Eindämmens, aber dass das Beethovenfest selbst davon betroffen ist, ist natürlich außerordentlich schade.
Deutschland stellt nach und nach seinen Betrieb ein. Schulen und Kitas sind geschlossen, ebenso ein Großteil der Geschäfte. Alle Sport- und Kulturevents sind abgesagt, erste Großunternehmen stellen die Produktion ein. Die Angst vor einer Ausbreitung des neuartigen Coronavirus ist groß. Ich habe die rasante Entwicklung in den zurückliegenden 3 Wochen verfolgt. Von den Tagen, als noch Hände geschüttelt wurden bei der Begrüßung und es noch lärmende Kinder auf Schulhöfen gab, bis zum aktuellen Zustand des Stillstands in unserem Land, damit sich das gefährliche Virus nicht weiter so schnell ausbreitet und zu vielen ernsten Atemwegserkrankungen führt. Und ich habe mich dabei selbst beobachtet, wie meine gewohnte Arbeit als Reporter mit Mikro in der Hand eigentlich unmöglich geworden ist, weil ich ja tendenziell etwas distanzlos an die Gesprächspartner herangehen muss. Was wir täglich dazulernen, was alles an Hygiene und sozialer Distanz gerade richtig und wichtig ist, das ist unser Thema. Willkommen zum Wochenendjournal, sagt Henning Hubert.
That's what they say. They say you are what you eat, so I strive to eat healthy. My goal in life is not to be rich or wealthy, cause true wealth comes from good health and wise ways. We got to start taking better care of ourselves. They say you are what you eat, so I strive to eat healthy. My goal in life is not to be rich or wealthy, cause true wealth comes from good health and wise ways. We got to start taking better care of ourselves. Be healthy, y'all.
Montag, 2. März. Seitdem beschäftige ich mich mit dem Corona-Thema. An dem Tag ist klar, 230 Bonner Kinder und Personal einer Grundschule müssen getestet werden. Ein Hausaufgabenbetreuer des offenen Ganztags hatte in seiner Heimat im Kreis Heinsberg Karneval gefeiert und wurde danach positiv auf SARS-CoV-2 getestet. Der erste Bonner Fall. Ich treffe mich am Rheinufer mit der Mutter eines getesteten Grundschulkinds. Sie ist die Nachbarin eines Arbeitskollegen. Wir schütteln uns die Hände, wie man es halt so gewohnt war, kurzes Vorgespräch und dann ein Interview darüber, wie der Test abläuft. Alles bei mir in der Annahme, dass bereits ein negatives Testergebnis vorliegt.
Frühmorgens hatten wir einen ersten Anruf und zwar eben mit der Information, dass an der Clemens-August-Schule eine Person positiv auf Coronavirus getestet wurde. Und dann wurde uns gesagt, dass wir erst einmal alle zu Hause bleiben sollten und im Laufe des Tages sich dann noch das Gesundheitsamt melden würde und dann auch unser Sohn getestet werden würde. Und genauso ist es dann gekommen. Das Gesundheitsamt hat sich gemeldet, hat nochmal erklärt, wieso, warum und was jetzt passieren würde, worauf wir achten sollten, dass wir 2x am Tag Fieber messen sollen, dass das Gesundheitsamt sich jeden Tag melden würde, um zu gucken, wie es unserem Sohn geht und dass, falls er irgendwelche Symptome entwickeln sollte oder jemand von uns, dass wir uns dann bei der Uniklinik melden sollten, bevor wir dann dahin gehen würden. Und dann abends irgendwann ist dann tatsächlich auch das Deutsche Rote Kreuz gekommen, also ein Team von 2 Personen, die dann einfach den Abstrich gemacht haben. Also wir sind vor die Wohnung gegangen. Die eine Kollegin hat sich in ihren Schutzanzug gekleidet mit Mundschutz und Brille und alles, was dazugehört, und hat dann den Abstrich gemacht. Das ging ganz schnell und war auch ganz schnell vorbei.
Nur bei Ihrem Sohn oder auch bei der ganzen Familie?
Nee, nur bei unserem Sohn. Das wurde explizit, also nur bei den Kindern der Schule gemacht und den Mitarbeitern der Schule.
Was ist denn jetzt für eine Phase? Gelten für Sie jetzt auch irgendwie 2 Wochen und getestet wurde ja auch negativ dann, oder?
Na, tatsächlich ist es so, dass wir noch nicht die Ergebnisse von dem Test haben. Also die meisten Ergebnisse liegen schon vor und die waren von allen negativ. Unser Sohn war spät dran mit dem Abstrich und deswegen haben wir noch nicht die Testergebnisse vorliegen, aber also natürlich die Zuversicht und die Wahrscheinlichkeit ist enorm, dass sie auch negativ sein werden. Und was jetzt vor uns liegt, ist halt, dass er 2 Wochen zu Hause ist und nicht raus darf und wir anderen aber ganz normal rein und raus gehen können, in die Arbeit gehen können, Einkäufe erledigen können und so weiter.
Wie lösen Sie es im Augenblick? Ist er allein zu Hause?
Nee, jetzt gerade ist mein Mann mit ihm zu Hause. Also wir haben zum Glück Arbeitgeber, die sehr flexibel sind, was das mobile Arbeiten angeht. Das heißt, dass einer von uns dann immer sich abwechslungsweise nicht den Tag frei nehmen wird, sondern halt einfach von zu Hause aus arbeiten wird. Das heißt, dass das also für uns zumindest gut machbar ist in dieser Situation. Natürlich für unseren Sohn wird das, glaube ich, mit zunehmender Dauer natürlich immer langweiliger und weniger aufregend sein. Aber gut, da muss er halt durch. Es gibt Schlimmeres.
Und trotzdem kaufen die Leute die Regale leer mit Spaghettis. Haben sie vielleicht auch gemacht? Ich weiß es nicht. Also wie gehen sie damit um? Das sind doch irgendwelche Urängste, mit denen sie sich dann noch viel konkreter beschäftigen müssen als so die allgemeine. Und haben sie sich da schon mal Gedanken drüber gemacht, über die Urängste, die in ihnen da vielleicht auch drin sind?
Weiß ich nicht. Ich glaube, dass so dies vielleicht verdrängt man ja auch ein Stück weit, ne? Tatsächlich, welche fatalen Folgen so eine Infektion haben könnte. Ich hatte mir nur an dem Samstagmorgen, als ich den Anruf bekommen hatte, hatte ich mir gedacht, ein Glück, dass du ausnahmsweise mal am Freitagnachmittag einkaufen warst, weil zuerst war die Ansage ja, dass wir alle zu Hause bleiben sollten. Und natürlich, dann ist man einfach froh, dass man erst einmal ein bisschen was zu essen zu Hause hat und dass der Kühlschrank nicht komplett leer ist, wie sonst an einem Freitagabend. Also eine Urangst spüre ich jetzt ehrlich gesagt nicht.
Am Abend habe ich dem Testergebnis hinterher telefoniert, denn der Händedruck blieb mir in bleibender Erinnerung. Zum Glück war der Test negativ. Die 12. Etage im Bonner Stadthaus, ein fensterloser, dunkelbraun vertäfelter Besprechungsraum mit langem Tisch. Es herrscht große Enge bei der Pressekonferenz der Stadt mit Oberbürgermeister Aschok Sridharan und den Vertretern der Bonner Kultur. Mittwoch vergangener Woche. Da wurde der Erlass des Landes NRW umgesetzt. Keine Großveranstaltung mehr mit mehr als 1000 Personen im Saal wegen Corona. Die Stadtspitze erklärt, wie die Verwaltung jetzt vorgeht.
Herr Oberbürgermeister.
Ja, vielen Dank, Frau Dr. Hörig. Wir haben die Weisung dergestalt umgesetzt, dass wir zunächst alle Veranstaltungen mit mehr als 1000 oder knapp 1000 Menschen, Teilnehmerinnen und Teilnehmern abgesagt haben, was uns wirklich sehr, sehr leid tut und sehr weh tut, weil davon auch die Frühjahrsausgabe des Beethoven-Fests betroffen sein wird. Aber nicht nur das, sondern auch Konzerte des Beethoven-Orchesters, Aufführungen in der Oper und voraussichtlich auch Aufführungen im Schauspielhaus in Bad Godesberg. Wir haben uns zu diesem Schritt entschieden, weil wir, obwohl wir bisher bei uns im Stadtgebiet, Gott sei Dank, nur 13 positiv getestete Fälle haben, wir natürlich dafür Sorge tragen möchten, dass sich das bei uns nicht exponentiell vermehrt, sondern dass es nach Möglichkeit eben weniger Fälle werden. Wobei wir auch hier davon ausgehen, das sind die Prognosen, das sind die Berichte, die wir von Virologen hören, dass das durchaus sich noch weiter verbreiten kann. Und deswegen wollen wir da entgegenwirken und große Veranstaltungen, egal ob sie innerhalb von Räumen stattfinden oder außerhalb von Räumen stattfinden, so wie es die Weisung vorsieht, in den nächsten Wochen erst einmal absagen.
Ich komme Ihnen mal nicht zu nahe, Dr. Kaftan. Jetzt ist sozusagen die Bombe im übertragenen Sinne geplatzt. Die Stadt hat verfügt, dass auch Veranstaltungen, Konzerte des Beethoven-Orchesters, Sie sind der Generalmusikdirektor, dass die nicht stattfinden dürfen. Das ist für Sie jetzt alles auf Null gesetzt? Oder was machen Sie noch? Proben Sie noch? Wie gehen Sie damit um?
Nein, wir haben jetzt heute alles auf Null gesetzt. Erstmal für 10 Tage. Und warten natürlich darauf, dass es einheitliche Regelungen gibt, auf die wir
Herr
dann
Hemmig,
genauso...
Herr Hemmig, haben Sie auch noch eine Sekunde Zeit? Können Sie sich dazustellen vielleicht? Dann, Herr Kaftan sagt gerade, was er mit seinem Orchester jetzt macht.
Und wir warten darauf, dass es einheitliche Fristen gibt, einheitliche Regelungen im Idealfall. Natürlich haben wir die Proben unterbrochen, denn wenn kein Konzert stattfindet, werden wir auch nicht weiter proben. Die Künstler, die noch nicht angereist sind, werden zu Hause bleiben. Besonders für freischaffende Künstler ist das Ganze eine riesige Katastrophe. Also viele sind jetzt schon vor massiven Existenzproblemen. Wir werden sehen, wie es weitergeht. Ich werde auf jeden Fall nächste Woche auch das Orchester zu Hause lassen, denn das Orchester ist auch eine Gruppe von Menschen, die ganz eng zusammenarbeiten. Und danach behalten wir uns alle Entscheidungen vor, wie es weitergeht und wie wir auch mit unserer Arbeitskraft intern umgehen.
Das sagt Dirk Kaftan, der Generalmusikdirektor des Beethoven-Orchesters der Stadt Bonn. Vielen Dank, Herr Kaftan. Und Bernhard Hellmich als der Generalintendant Bonns. Am Wochenende gab es noch eine Premiere, die Fledermaus. Da haben sie noch so ein bisschen mit Corona gewitzelt und Lieferengpässen. Jetzt ist der Scherz nicht mehr möglich.
Heute die zweite Vorstellung fällt schon aus. Wir spielen bis auf Weiteres gar nicht mehr, auch nicht im Schauspiel, auch nicht in der Werkstatt. Das heißt, wir versuchen auch nicht mit irgendwelchen Zahlen zu jonglieren, die Mitwirkende und Zuschauer betreffen. Wir sind da konsequent.
Vielen Dank. Wahrscheinlich haben die an der Telefonhotline viel zu tun, gerade Ihre Mitarbeiter.
Die haben sehr viel zu tun. Die werden auch nicht immer sehr nett behandelt. Und die machen im Moment alles, was sie können.
Danke, Herr Hellmich. Jetzt ist ein neuer Sachstand, Mieke Wagner. Ihr Beethoven fällt im März komplett aus.
Fällt komplett aus. Ja, ich bin ziemlich fassungslos, ich bin sehr traurig. Wir waren perfekt aufgestellt, alles ist fertig geworden. Wir haben sehr früh angefangen, wir haben uns sehr gefreut. Aber ja, ich finde den Erlass im Prinzip richtig. Die Strategie des Eindämmens, Abwartens, sodass Zeit gewonnen wird, ein Serum zu entwickeln, einen Impfstoff zu entwickeln. Aber dass das Beethovenfest selbst davon betroffen ist, ist natürlich außerordentlich schade. Sowas lässt sich ja auch nicht nochmal programmieren. Nicht so schnell. Wir haben, weiß ich, 3 Jahre dann gearbeitet. Schade, schade, schade.
Sind Künstler schon angereist? Sind auch erste Orchester schon unterwegs gewesen? Eins kommt ja zum Beispiel, wer gekommen aus Perm, also Sibirien, Musica Aeterna, Theodor Kuranzis.
Ja, nein, jetzt müssen wir absagen, unsererseits. Das stellt sich dann wieder anders dar. Das haben nicht die Orchester abgesagt, sondern wir. Und da muss man eben abwarten, wie die Weisungen des Landes sind. Im Grunde hätten sie ja Anspruch auf ihre Gagen. Es gibt sicher auch schon Vorauszahlungen, Anzahlungen natürlich bei Einzelnen. Das ist so üblich. Und ich denke, die werden wir nicht zurückgeben. Das sind Künstler, vor allem das Perma-Orchester ist jetzt ein freischwebendes Orchester. Das ist nicht mehr ein Opernhausorchester in Perm, sondern geht auf Tournee mit ihrem Chef Kuranzis. Für die freien Künstler ist es dann ja noch schwieriger.
Das heißt, die bekommen wenigstens ihr Geld, aber nicht das Erlebnis des Konzertauftritts im Beethoven-Jubiläumsjahr in Bonn.
Das ist jetzt alles Verhandlungssache, denn wir haben abgesagt oder das Land hat abgesagt. Also was Anzahlung ist, das lassen wir selbstverständlich, darüber reden wir nicht mehr. Aber was wir dennoch abgelten müssen, das muss man jetzt erst herausfinden.
Haben Sie schon irgendein Gefühl, was das mit uns machen könnte? Muss man da tapfer sein? Was steht auf dem Spiel?
Man traut sich nichts gegen diese Maßnahme sagen, denn irgendjemand ist verantwortlich. Und hier wären das Beethovenfest und seine Gesellschafter. Wenn was passiert, dann haben wir unter Umständen einen Todesfall verursacht und diesem Risiko kann sich niemand aussetzen. Es ist schrecklich, es ist so. Und Kultur ist eben eine Gelegenheit, wo sich die Menschen zusammenfinden und gerade das geht jetzt nicht. Also es dreht sich uns im Kopf im Moment alles rum, auch durch die Geschwindigkeit der Entschlüsse. Und jeden Moment platzt irgendeine Nachricht herein. Gut, die Gesellschaft muss das gemeinsam lösen, dieses Problem.
Herzlichen Dank.
Thank you.
Überall im Land errichten die Gesundheitsämter Diagnosezentren für die Testung auf das Coronavirus. In Bonn ist am Freitag vor 8 Tagen noch alles Baustelle, in einem bislang leerstehenden Bürogebäude in der Gotenstraße. Um Praxen zu entlasten, sollen hier DRK-Schwestern und Ärzte tagsüber Abstriche nehmen, nach vorheriger Abklärung durch den Hausarzt. Schleifarbeiten, Verfugungen mit Silikon, die Bauarbeiter arbeiten in einem Höllentempo und unterbrechen auch nicht, als Frauke Hartung zur Eröffnung spricht, die Oberin der DRK-Schwesternschaft.
Es ist ja eine unserer satzungsgemäßen Aufgaben in solchen Situationen, und das hatten Sie gerade gefragt, ist es eine besondere Situation? Ist es, aber ich glaube, wir sind in Deutschland ganz gut aufgestellt, weil wir genau für solche Situationen auch ausgebildet sind. Das heißt, es sind viele pensionierte Rotkreuzschwestern jetzt im Moment sehr bereit, in dieser Situation zu unterstützen. Einmal hier in den Diagnostikzentren, aber vor allem auch, um die Kolleginnen in den Krankenhäusern zu unterstützen, damit die weiterhin ihre Arbeit machen können.
Wie viele Kräfte sind das, die jetzt in Bonn dann praktisch aus der Pension geholt werden?
Ja, im Moment sind es roundabout 40, zumal wir seit 1,5 Wochen auch in Heinsberg unterstützen. Also wir unterstützen einmal in Heinsberg und einmal hier in Bonn.
Guten Tag, Herr Dr. Scheck, ja. Henning Hubert vom Deutschlandfunk. Die Pressekonferenz, die läuft schon bei diesem Abstrichzentrum. Wir können den Nebeneingang nehmen, da sind auch meine Journalistenkollegen versammelt. Da können Sie gerade dazu kommen.
Ja, hier. Bitte, wir würden genau. Sie allen anderen auch vorstellen. Morgen.
Morgen. Herr Scheck von der Kassenärztlichen Vereinigung. Immer im Einsatz.
Tut mir leid, aber ich hatte Platten.
Also, das ist eigentlich
relativ trivial. Dieses Diagnostikzentrum braucht Ärzte. Denn ansonsten kann es nicht tätig werden. Und wir haben uns gemeinsam mit der Stadt und dem Gesundheitsamt geeinigt, dass wir versuchen, Ärzte aus allen Versorgungsbereichen, die es in Bonn gibt, zu gewinnen. Dazu gehören die Kollegen der Kassenärztlichen Vereinigung, also die Vertragsärzte, die niedergelassen sind, die privat Niedergelassenen, die wir über die Ärztekammer bewerben und anwerben, und die Ärzte, die möglicherweise die Krankenhäuser, die das uns zugesagt haben, zur Verfügung stellen können. Die Kassenärztliche Vereinigung hat von all diesen Organisationen den Vorteil, dass wir immer Bereitschaftsdienste organisieren und deswegen eine Struktur haben, die es uns sehr schnell ermöglicht, Ärzte auch für zusätzliche Aufgaben zu akquirieren. Wir hatten ja nun nur ein paar Tage Vorlauf, sodass wir primär mal für die ersten 3 Tage einen Dienstplan ausschließlich mit Vertragsärzten gemacht haben.
Sind Sie nicht nur von der KV, sondern auch ärztlicher Direktor des Marienhospitals? Durch so ein Diagnosezentrum erwarten Sie sich eine Entlastung für Ihre Kliniken?
Also ich bin nicht nur ärztlicher Direktor des Marienhospitals, sondern auch des Josefshospitals, also und des Kurhospitals in Bad Honnef, also der GFO-Kliniken Bonn. Das erwarten wir uns natürlich. Allerdings muss man sagen, der viel stärkere Druck zurzeit geht an unsere niedergelassenen Kollegen in ihren Praxen und weniger an die Krankenhausambulanzen.
Thomas Scheck, gucken Sie ein bisschen auch Richtung Südkorea neidisch? Also testen, testen, testen. Wäre das auch Ihr Wunsch?
Ich bin kein Virologe und kein Epidemiologe. Das mal vorweg. Ich gucke nicht neidisch nach Korea, weil die Testung ist ja das eine. Wenn wir nicht sofort sagen, wir kasernieren und isolieren dann auch alle diese Menschen, die wir da positiv getestet haben, wie das in China und wie das in Südkorea zurzeit läuft, macht eine Testung wenig Sinn. Macht also nur aus wissenschaftlichen Gründen Sinn und aus Gründen der epidemiologischen Abschirmung. Für die Patientenbehandlung ändert sich ja eigentlich nichts, weil wir kein spezifisches Therapeutikum gegen das Coronavirus zurzeit haben. Wenn wir das haben, wenn wir das behandeln können spezifisch oder impfen können spezifisch, dann macht Testen im großen Maße wieder Sinn. Zurzeit dient die Testung dem Schutz anderer und nicht der Behandlung des Patienten.
Jetzt treten wir einen Schritt raus. Thomas Scheck, Anästhesist, Notfallmediziner. Sie haben beide Hände in der Hosentasche und Sie haben eben auch sehr beruhigend auch auf der Pressekonferenz Antworten geben können. Und trotzdem bewerten wir doch alle irgendwie jeden Tag neu die Lage, wie umgehen mit Corona, wie diese Sozialkontakte einschränken. Das ist so die neueste Ansage nach einer späten Pressekonferenz der Bundeskanzlerin am 12. März abends. Was wünschen Sie sich denn?
Also wir haben bei dem Coronavirus 2 Besonderheiten zu bedenken. Erstens, der menschliche Organismus insgesamt, also jeder Mensch, trifft, wenn er erkrankt, das erste Mal auf diesen Virus.
Wir haben anders als bei der Influenza, der Grippe, keine Situation, wo schon ein gewisses Maß von Menschen Kontakt hatte und deswegen auch Antikörper entwickelt hat und deswegen immun ist. Wir haben keine Grundimmunität gegen dieses Virus. Das bedeutet, die Zahl der Erkrankten steigt exponentiell. Also in einer extrem starken Kurve steigt das jetzt an. Und wir haben glücklicherweise hier ein intelligentes Virus. Das tötet seinen Wirt nämlich nicht. Im Vergleich zu dummen Viren wie Ebola, die sind in der Katastrophe viel besser zu beherrschen, weil ganz tragisch das Virus den Wirt tötet und damit auch das Virus abstimmt. Hier ist das anders. Das Virus führt nur in aller Regel zu leichten Krankheitsbildern und bei wenigen Patienten zu intensivpflichtigen Krankheitsbildern. Im Augenblick mache ich mir da persönlich noch keine großen Sorgen, weil wir sind in einem Land mit guten, hervorragenden Gesundheitssystemen, hervorragenden Kommunikationskanälen, guter Zusammenarbeit der Kliniken untereinander und auch mit den entsprechenden Behörden und auch durchaus, denke ich, kritischen, aber auch verstehenden Patienten. Also wenn ich heute einem Patienten sage, passt mal auf, eure Gallenblasenoperation, die ist zwar notwendig, aber die muss man nicht heute und morgen machen, da erleidest du keinen Nachteil aus, das machen wir erst in 14 Tagen oder 3 Wochen, dann ist dafür eine hohe Akzeptanz in der Bevölkerung vorhanden. Und das alles stimmt mich verhalten, optimistisch, sage ich mal, dass wir diese Situation auch problemlos beherrschen können.
Wer nicht in die Klinik muss, weil er nicht akut sich so schlapp fühlt, was soll der machen in der Quarantäne? Was ist da so Ihr Tipp, um damit gut klarzukommen mit diesen 2 Wochen? Pi mal Daumen.
Man kann nur die allgemeinen Dinge tun. Frische Luft, wenn man kann, mal auf den Balkon gehen, in den Garten. Keine übertriebenen Genussmittel nehmen. Man kann sicher durchaus mal seinen Vitaminspiegel erhöhen, indem man ein bisschen mehr Vitamine zu sich nimmt, ansonsten ausgewogen sich ernährt. Keine anstrengenden Kraftsportarbeiten zu Hause auf der Rudermaschine machen. Das sind alle Dinge, die dem Heilungsverlauf sicher nicht förderlich sind. Manchmal braucht man ein bisschen Ruhephasen, aber durchaus auch, wie gesagt, Bewegung in der frischen Luft. Da tun es auch mal ein paar Kniebeugen draußen. Die sind sicher dem Heilungsverlauf förderlich.
Vermuten Sie, dass solche Gespräche, also Radio ist immer ein bisschen distanzlos, ich nähere mich Ihnen jetzt so auf 50, 60 Zentimeter, bald auch weniger werden? Gehen wir auf Distanz und ist das nötig?
Ich glaube, wir gehen auf Distanz. Inwieweit das wirklich nötig ist, kann heute noch keiner beurteilen. Die Empfehlungen der Virologen sind natürlich Analogempfehlungen aus anderen Viruserkrankungsübertragungsprozeduren. Aber wir werden ganz automatisch, weil die Menschen Angst haben, wird das automatisch passieren.
Jetzt haben Sie als Anästhesist oft auf das Fachgebiet der Virologen verwiesen. Bleiben wir bei den Erkrankten, die in die Klinik müssen, die vielleicht beatmet werden müssen. Was wissen Sie im Augenblick? Wen trifft es da? Das ist so abstrakt, Risikogruppe.
Also das Hauptrisiko liegt bei Menschen, die zusätzlich Begleiterkrankungen haben, zuckerkrank sind, Herzerkrankungen haben. Und je älter man das Klientel hat, je älter die Menschen werden, die sich infizieren, desto stärker steigt das Risiko einer schweren, tiefen Lungenentzündung, was ja dann der Grund ist für die Beatmungstherapie.
Life.
Zwischen Beethovenhalle und der Stiftsschule, ja, da ist noch Schulhofpausenbetrieb, liegt das Bonner Gesundheitsamt. Ich kann eintreten und bin verabredet mit der Susanne Engels, der stellvertretenden Leiterin. Sie ist selber Fachärztin für, Frau Engels, Fachärztin für, ich habe sie vergessen.
Innere Medizin und öffentliches Gesundheitswesen.
Ja. Hallo. Und haben Sie unglaublich viel zu tun. Sie zählen wahrscheinlich Ihre Überstunden im Augenblick nicht. Wo brennt es denn aktuell in Sachen Corona als stellvertretende Leiterin des Bonner Gesundheitsamtes? Was ist ganz aktuell bei Ihnen auf dem Schreibtisch ganz oben?
Ja, es gibt sehr viel zu koordinieren. Wir haben ja verschiedene Gruppen, die sich um verschiedene Personengruppen auch kümmern. Wir haben eine Hotline für die Bürger, aber auch für Kollegen, die anrufen und um Rat fragen. Wir haben ein Ermittlungsteam, was immer wieder verstärkt werden muss von Kollegen, je nachdem, wenn Fälle aufploppen und wir dann Kontaktpersonen ermitteln müssen. Wir haben die Kontaktpersonen-Nachverfolgung. Das hört sich jetzt spannend an. Das sind Anrufe, die wir dann tätigen, um zu fragen, wie es den Leuten geht. Oder wir vereinbaren, dass die sich melden, wenn Symptome auftreten, damit wir wieder aktiv werden können. Wir müssen aber auch gucken, dass wir unsere rechtlich vorgeschriebenen Aufgaben natürlich erfüllen, die pflichtigen Aufgaben. Das heißt, in jeder Abteilung ist irgendein Kollege noch, der bestimmte Sachen macht, damit unser normaler Betrieb auf dem Mindestmaß noch laufen kann.
Das wären so was wie, wenn einer aus der Lebensmittelbranche Norovirus hat, dem gehen Sie auch noch nach.
Das müssen wir ja auch, natürlich. Da gucken wir auch noch.
Wenn jemand positiv getestet wurde oder ich bin Kontaktperson, dieses berühmte 15 Minuten Face-to-Face, das ist so auch für Sie so was, eine ganz wichtige Regel. Wie sieht die genau aus? Wie muss ich mir das vorstellen? Sind wir beide, wenn wir jetzt eine Viertelstunde so reden, genau das Problem?
Wenn Sie morgen positiv getestet wären, dann hätte ich ein Problem, ja. Dann wäre ich Kontaktperson ersten Grades, könnte aber wahrscheinlich von zu Hause aus arbeiten und wäre dann trotzdem noch hier aktiv.
Okay, das haben Sie soweit schon gedacht, Homeoffice, dass Sie an solchen Schlüsselstellen in der Verwaltung nicht ausfallen.
Das habe ich für mich schon gedacht, für unser Amt, aber andere Unternehmen machen das schon so. Da sind sehr viele vernünftig in den oberen Etagen und das klappt prima, denke ich.
Für positiv Getestete, die zu Hause bleiben können, wie sieht das denn aus, wenn Sie eine Quarantäne aussprechen? Wie läuft das ab?
Das läuft so ab, dass wir direkt in dem Gespräch, in dem wir den Kontakt zu denen herstellen und
feststellen. Am Telefon.
Am Telefon, Entschuldigung. Ja. Indem wir feststellen, das sind Kontaktpersonen, dass wir dann sofort die Quarantäne aussprechen ab dem Tag, wo der letzte Kontakt mit dem Betroffenen war. Und dann auch gleich nochmal erzählen, wie es dann zu Hause weiterlaufen soll. Nämlich, da sind ja meistens noch andere Menschen unterwegs, die nicht unter Quarantäne stehen. Dass man die Händehygiene hochfährt für alle, dass man zeitlich unterschiedlich Bad und Küche benutzt, dass man viel lüftet. Dass man einfach darauf achtet, dass man sich von den anderen so ein bisschen zurückhält. Ne?
Sie hatten ja so einen Fall schon, das war eine Grundschule in Bonn-Poppelsdorf. Da waren die OGS-Lehrerinnen ja meistens dann unter Quarantäne gestellt, aber nicht die Angehörigen. Gut, die waren auch negativ getestet, aber wie war es denn zum Beispiel im Familienkreis des positiv getesteten Hausaufgabenbetreuers?
Tja, der kam ja aus Heinsberg, die Familie saß in Heinsberg und der arme Kerl, der hat eine kleine Wohnung und zu dem haben wir also engen Kontakt gehalten, weil er da so für sich war. Der hatte jetzt keine Familienmitglieder um sich herum, der war tatsächlich alleine, der war richtig unter Quarantäne.
Wer hat dem denn die Einkäufe gebracht?
Das ist alles geregelt worden, das ist dann kein Thema für uns. Eine Kollegin ist sogar an dem Wochenende, wo er dann positiv getestet war, noch hingefahren, hat noch Nahrungsmittel hingebracht.
Vom Gesundheitsamt?
Ja, bis an dem Wochenende mussten wir es erstmal so lösen. Und das, natürlich sind wir da auch flexibel und wir möchten ja auch, dass die Bevölkerung gut versorgt ist und auch sieht, dass wir uns kümmern.
Gesundheitsamt der Stadt Bonnenstrand, guten Morgen. Ja? Und Sie wohnen in Bonn? Hm? Dann gebe ich Sie mal weiter an unsere Hotline. Bleiben Sie bitte dran, ja? Kleinen Moment bitte.
Frau Strang vom Empfang ist eine wichtige und sehr gefragte Person im Bonner Gesundheitsamt. Sie sitzt hinter einer wegschiebbaren Glasscheibe und betreut auch die Telefonzentrale. Seit Jahren nimmt sie die Anrufe besorgter Bürger entgegen und versucht zu helfen und zu vermitteln. Zurzeit pausenlos.
Ja, die Frau Strang hier unten. Aus dem Risikogebiet kommt sie zurück, wohnt in Bonn. Danke, tschüss. Es geht am laufenden Band. Das ist im Sekunden. Deswegen habe ich mir schon ein Headset besorgt. Geht sonst gar nichts mehr. Wir wollen ja gesund bleiben und weiter für die Bürger da sein. Gesundheitsamt der Stadt Bonnenstrang, guten Morgen. Hallo. Bei Ihnen ist das hier in Bonn. Und Sie wohnen auch in Bonn. Dann gebe ich Sie weiter. Kleinen Moment bitte. Hallöchen, die Frau Strang hier unten. Ich gebe Sie weiter, ne? Danke.
Frau Strang, die Leute wollen einen Test, oder? Wahrscheinlich einen Corona-Test.
Die rufen teilweise an für Tests oder jetzt Info, wenn ein Fall aufgetreten ist, wie sie sich sichern können, absichern können, was sie zu tun zu lassen haben. Der Arzt verweist meistens auf uns.
Was muss man denn mitbringen, quasi im negativen Fall, um getestet zu werden?
Der Arzt entscheidet das. Der Arzt, Krankenhaus oder wir.
Sie können auch entscheiden im Gesundheitsamt selber, dass wenn alles zusammenkommt, man Symptome zeigt und vielleicht so kommt aus dem Iran, China, Italien.
Genau, so wird es hier entschieden. Das ist die Info, die ich als Info habe.
Und hier sehe ich links von Ihnen auch Laborzimmer. Könnten Sie hier auch testen oder muss man woanders hingehen?
Ja, hier testen wir gar nicht. Wir impfen nicht, wir testen nicht. Das ist dann ab morgen das Zentrum.
Umso wichtiger ist Ihre beruhigende Stimme, oder?
Ich hoffe, die ist ruhig. Ich muss das ja gelassen nehmen. Ich sitze an der Front. Bringt ja nichts, wenn ich in Panik ausbreche. Das mache ich ja schon ein paar Jahre, Jahrzehnte fast. Also von daher, wir haben alles andere auch überlebt. Da waren die Leute auch hektisch, ängstlich. Ja, was so kommt. Schweinegrippe, SARS, alles überlebt hier. Ich habe es zum Glück nicht bekommen, aber ich hoffe, ich konnte den Bürgerinnen und Bürgern helfen in Bonn.
Vielen Dank.
Gerne.
Lass das Stock 104, bitte.
Danke.
Bitte.
Gesundheitsamt der Stadt Bonn-Strang, guten Morgen. Ja, damit habe ich Info. Bleiben Sie bitte dran. Ja, klar, Moment. Ja, Hallöchen, die Frau Strang wieder. Ich lege auf, ja? Danke, tschüss. Manchmal haben wir auch richtig Glück, dass es zügig oben geht. So, da kommt schon wieder ein. Strang, Gesundheitsamt, guten Tag. Ja. Ja, bitte. Ja, die Frau Strang an der Info, Gesundheitsamt, guten Tag. Hier in Bonn, ne? Ja. Ich muss Sie gerade aber auch dann weiterleiten, ja? Klar, Moment bitte.
Düsseldorf Flughafen Ankunftsbereich 1. Wir haben zwei Bildschirme. Ja, Flug aus Kopenhagen kurz nach 15 Uhr am Samstag, den 14. März, ist gelandet. Irgendwie das Koffersymbol ist durchgestrichen. Dann stehen da noch Split und Wien, Kofferausgabe. Und ab und an kommen hier eben Menschen raus. Ich warte sehnsüchtig auf meine 16-jährige Tochter, die gerade so noch aus Nordnorwegen rausgekommen ist, über Zwischenstopp in Kopenhagen, obwohl Dänemark ja heute Mittag auch dicht gemacht hat für Deutsche. Aber ne, im Transitbereich hat es funktioniert. Und Sie sind hier gekommen als eine Taxifahrerin, die einen Kollegen einweist, ja?
Genau.
Es werden immer mehr mit Mundschutz, die hier rauskommen. Man sieht es, manchmal sind die Masken aufwendiger, so richtig so mit Vorbau und manchmal nur so ganz dünne Masken, die hier in den Schiebetüren sieht man so ein bisschen, die Menschen eben da rausströmen. Was bemerken Sie von der Taxibranche? Sie machen viele Flughafenfahrten normalerweise?
Also wir haben normalerweise 80 Flughafenfahrten am Tag. Wir sind ein kleiner Familienbetrieb aus dem ländlichen Raum. Und wir haben natürlich enorme Einschnitte. Also wir haben zum Glück noch viele Krankenfahrten, die natürlich noch weiter stattfinden, glücklicherweise. Aber also die 80 Flughafenfahrten am Tag, die sind halt eben jetzt weggebrochen.
Wie lange schon?
Also jetzt richtig gravierend, das ist die letzte Woche. Ne? Und dann halt auch so Großkunden, die zum Beispiel, wo wir dann halt auch wirklich Fahrten nach Luxemburg und Co. haben, die sind halt eben auch jetzt gecancelt worden.
Eine gespenstische Lehre für mich. Es ist so, als wäre es später Abend. Dabei ist es ja nur 15 Uhr am Samstag. Normalerweise gute Zeit.
10 Uhr abends hatten wir normalerweise hier viel mehr Betrieb. Ne? Also das ist hier schon alles sehr gespenstisch.
Welche Gedanken machen Sie sich ein bisschen längerfristig Richtung April, Ostern hin?
Ich habe wirklich die Hoffnung, dass sich die Sache langsam echt ein bisschen beruhigt. Also ich persönlich habe auch keine Angst oder so davor. Was uns aber eher Angst macht, ist zum Beispiel, wir haben auch enorme Sicherheitseinschränkungen auch in der Firma jetzt eingeführt. Die Fahrer dürfen nicht mehr in die Zentrale kommen und so weiter, weil alleine nur, wenn ein Kunde von uns eventuell krank werden sollte, haben die Ämter unter Umständen sonst die Berechtigung, unseren kompletten Laden dicht zu machen für 2 Wochen.
Und wie kommunizieren Sie?
Die Fahrer haben eine tolle Kiste, wo dann halt Fahrzeugschlüssel, die Abrechnung und so weiter hinterlegt werden. Und es kommt also möglichst kein Kontakt mehr zwischen den einzelnen Leuten. Das ist echt gruselig.
Vielen Dank für das Gespräch.
Gerne.
Meine Tochter ist da.
Super.
War es spannend in Dänemark eigentlich? Oder waren die da streng? Sahst du welche, die nach Deutschen gesucht haben oder ging das?
Also nee. Aber alle 3 Minuten kam so eine 5-minütige Durchsage, dass bitte man niemanden umarmen soll und 1 Meter Abstand und nicht in Gruppen stehen. Und ja, genau, ziemlich anstrengend, muss man schon sagen.
Draußen in der langen, langen Taxischlange vor dem Düsseldorfer Flughafen, also im Bereich Ankunft, ein Abfahrtbereiter, gelber Mercedes und der Fahrer, ja, ich darf Sie ansprechen, wie lange warten Sie hier schon auf Kundschaft?
Also wir warten zwischen 5 und 6 Stunden. Die Wartezeit ist natürlich sehr lang. Am Wochenende ist natürlich extrem, weil gar keine Leute kommen.
Jetzt haben wir die Corona-Krise. Was sagen Sie zum Flughafen hier? Lohnt das noch für Sie irgendwie?
Ich denke nicht. Es wird schwer für alle Leute auf jeden Fall. Es ist ja nicht nur der Taxigewerbe, auch die ganzen Kollegen, die da drin arbeiten, die ganzen Geschäfte, die haben ja auch keine Kundschaft. Wie Sie sehen, wenn der Flughafen, wenn sie reingehen, ist er wie ausgestorben. Deswegen wird es für alle, die gerade am Flughafen arbeiten, auch Umfeld, sehr, sehr schwer. Für die Zukunft sogar noch mehr, also kommende Monate, vermute ich.
Was wäre der Plan B statt Taxifahrer?
Plan B, Arbeitsamt, würde ich sagen, die nächste Alternative. Das ist schwierig. Ich weiß echt nicht. Müssen wir mal gucken.
When you walk through a storm, hold your head up high and don't be afraid of the dark. At the end of the storm is a golden sky and the sweet silver song of the lark. Walk on through the wind, walk on through the rain, though your dreams be tossed and blown. Walk on, walk on, with hope in your heart, and you'll never walk alone.
Gemacht, ja, also ständig neue Aushänge und so. Ich habe jetzt noch schnell ein paar Informationen über Gottesdienstübertragung, Fernsehen, Radio, denn das ist zwar kein wirklicher Ersatz, aber es ist zumindest eine Möglichkeit, um innerlich teilzunehmen am Gottesdienst und auch die sogenannte geistliche Kommunion zu pflegen. Also wenn man nicht kommunizieren kann oder so, dass man dann wenigstens geistig das mitvollzieht.
Dann schauen wir mal auf Ihren Zettel. Pfarrer Andreas Arendt an der Pfarrkirche St. Pantaleon in Unkel. Ja, wir stehen davor. Eigentlich hätten Sie jetzt an diesem Sonntag, 15. März um 9.30 Uhr die Heilige Messe gelesen?
Ja, natürlich.
Als erstes haben Sie den Messdienern abgesagt?
Nein, das ist gestern Abend schon durch die Sekretärin passiert. Die hat gestern es als erste sozusagen mitbekommen, dass ziemlich kurzfristig vom Bistum das so abgesagt wurde alles. und hat dann die Küster und so weiter informiert und Aushänge vorbereitet, die ich dann jetzt heute Morgen noch gerade aufgehängt habe.
Sie sagen, bis wann stoppt sozusagen der ganze Gottesdienstbetrieb?
Bis Karfreitag, also 10. April. Und es sind natürlich die öffentlichen Gottesdienste, die dann jetzt nicht mehr stattfinden können. Selbstverständlich bleibt die persönliche Seelsorge und auch, wenn Krankenkommunion oder Krankensalbung gewünscht wird, die Begleitung der Sterbenden oder so, das ist alles selbstverständlich weiter möglich.
Hier kommt gerade noch, wir unterbrechen ein Paar, dann informieren Sie besser und ich darf dabei sein. Ne?
Ja, gerne. Schönen guten Morgen. Vielleicht haben Sie es schon gehört, die Gottesdienste im Bistum Köln entfallen leider jetzt wegen der Virusgefahr. Selbstverständlich sind Sie herzlich eingeladen zum persönlichen Gebet und auch den Gottesdienst im Radio oder Fernsehen zu hören. Sie können gerne auch eine Übersicht über die Übertragungen bekommen. Am einfachsten ist im Domradio. Da ist regelmäßig jetzt morgens um 8 Uhr am Werktag und 18 Uhr, 18.30 Uhr am Abend und sonntags um 10 Uhr die Übertragung aus dem Dom.
Wir hören immer Radio Horeb, da haben wir auch drauf.
Genau, da ist auch immer ein Gottesdienst. Und dann kann man es wenigstens auf diese Weise.
Haben Sie den ausreichenden Abstand?
Ja, genau.
Steht viel zu eng zueinander.
Ja.
Aber segnen können Sie uns noch.
Ja. Aber selbstverständlich, das tue ich gerne.
Ja, ist gut.
Der Herr sei mit euch.
Ja, mit deinem
Geist. Es segne und behüte euch, schütze euch vor Krankheit und bewahre euch der barmherzige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
Amen. Werden Sie weiter Ihre Messe für sich auch lesen?
Ich denke schon, wenigstens hin und wieder. Ob ich das täglich dann mache, weiß ich wirklich noch nicht so genau. Es ist natürlich so, wenn die Leute dann wissen, ach, um die Zeit, da ist dann doch eine Messe, dann kommen natürlich welche und die kann man auch nicht einfach so wegschicken. Nicht, das ist auch klar. Nur dann muss tatsächlich auch Liste geführt werden, wer das ist, wie man den erreichen kann, falls irgendetwas sein sollte mit einer Ansteckung, dass dann die Infektionswege nachvollziehbar sind. Das ist dann ein Aufwand, dem muss ich mich stellen, sobald ich nicht daheim am Küchentisch zelebriere, was nun gar nicht meine Art wäre. Also das würde ich dann doch vermeiden wollen. Ne?
Jetzt ist Freitag, der 20. März, kurz vor 15 Uhr. Wir produzieren dieses Wochenendjournal im Kölner Funkhaus des Deutschlandfunks und haben uns ja ins Tonstudio begeben. Ich habe einen Studiogast dabei, einen Kollegen, Mario Dobowiszek, ausgebildeter Katastrophenschützer und Moderator im Zeitfunk, Frühsendungsmoderator. Ja, wir halten Abstand inzwischen wieder sehr, sehr großen. 4 Meter sind es.
Das ist gefahrlos. Ungefähr. Ja, genau.
Wir gehen auf Abstand, auf Distanz. Das ist gerade für so ein Format wie das Wochenendjournal natürlich eine unlösbare Aufgabe im Augenblick. Aber was ist so der Rat von Ihnen als Experte?
Naja, der Rat ist genau der, den die Virologen uns ja schon seit Wochen mit auf den Weg geben. Ich glaube, der hat sich nicht groß verändert. Wir sollen Abstand halten, 1,5 Meter so als Mindestabstand. Wir gehen hier zum Beispiel bei den Kolleginnen und Kollegen im Deutschlandfunk noch einen Schritt weiter und sagen mindestens 2 Meter. Das ist ganz wichtig, das ist aber nicht neu. Was neu ist, und das wurde in dieser Sendung, glaube ich, sehr, sehr deutlich, wir lernen jeden Tag dazu, wir verändern unsere Einstellung zum Virus. Nicht das Virus verändert sich so groß, sondern wir verändern unsere Einstellung. Ich sage es mal ganz platt, ich glaube, das ist jetzt fast bei jedem angekommen, dass das eine ernste Situation ist, spätestens mit den Worten der Kanzlerin und mit den Maßnahmen, die um uns herum getroffen werden. Und die vielleicht auch noch weiter verschärft werden. Wir sprechen jetzt um 3 Uhr am Freitagnachmittag über die ersten Ausgangsverbote. Wir sprechen da aber vor allem über Versammlungsverbote, denn über ganz kategorische Ausgangsverbote. Und das halte ich auch für vernünftig, weil wenn man die Unvernunft bei einigen Menschen, die ich jetzt selber auch in den letzten Tagen da draußen beobachtet habe, die am Rhein sitzen, grillen, Party machen, wenn man das beobachtet, diese Unvernunft, dann kann ich das nicht nachvollziehen, dass man das nicht selber verstehen kann. Deshalb finde ich das sehr wichtig, dass wir dann auch möglicherweise auch den Schritt weitergehen müssen.
Wenn ich zur Beruhigung in meinem Haus bin, in meinen eigenen 4 Wänden, da kann ich mich ja nicht kontaminieren. Aber wenn ich außerhalb mich aufhalte, ist irgendwie alles gerade verdächtig?
Ja und nein, da müssen wir jetzt keine große Angst haben. Wir müssen einfach nur diese Regeln einhalten, also den Abstand halten, ganz klar. Uns regelmäßig gründlich die Hände waschen, auch das ist nicht neu, das hören wir seit Ende Januar spätestens. Und sobald wir das getan haben, ne, wenn wir nach Hause gekommen sind und unsere vier Wände, in denen wir uns wohlfühlen und haben uns die Hände gewaschen, dann ist es auch gut. Da müssen wir uns auch nicht nochmal dreimal hintereinander die Hände desinfizieren. Das sagen ja alle Virologen. Gründliches Händewaschen reicht. Aber wir sollten tatsächlich alles um uns herum, ob das der Supermarkt ist, Straßenbahn, Bus sowieso, sollten wir als potenziell gefährlich für uns sehen, damit wir dann auch selber unsere Einstellung dazu anpassen. Das heißt nicht, dass wir mit Panik und Angst durch die Gegend gehen sollten, sondern wir sollen einfach aufpassen auf uns selber und auf die anderen.
Als ich am Mittwoch bei meinem Supermarkt war, habe ich mich gefreut, dass dort eine zentrale Einkaufswagenausgabe war und ein Mitarbeiter da alles desinfiziert hat und die anderen waren alle gesperrt, so verteilt über den großen Parkplatz. Heute bin ich sogar noch viel weiter, weil die Kollegin, die Tontechnikerin, einmal Handschuhe ausgegeben hat aus Latex. Wir tragen die jetzt hier. Mundschutz machen wir nicht, aber das ist auch so eine Premiere. Man kann damit auch auf einer fremden Tastatur tippen. Lächeln Sie darüber oder sagen Sie im Augenblick vernünftig?
Nein, darüber lache ich nicht und ich lächle auch nicht. Aber sagen wir mal so, wenn wir uns selber in bestimmten Situationen unter Kontrolle haben und eben nicht uns bis zu 200 Mal am Tag, so sagen es nämlich die Wissenschaftler, ins Gesicht fassen, unkontrolliert, weil die Nase juckt, das Auge juckt, das geht ganz schnell, das merken wir gar nicht. Und da können Handschuhe übrigens helfen. Weil spätestens dann, wenn ich so einen Handschuh trage und ich mit dem Handschuh und der ganzen Hand ins Gesicht gehe, spätestens dann merke ich, oh, da stimmt was nicht. Das sieht anders aus, es fühlt sich anders an und dann merke ich, da habe ich mir gerade ins Gesicht gefasst. Das bringt mich auch zu dem Punkt, dass der Handschuh nicht unbedingt schützt. Weil wenn ich mir mit dem Handschuh trotzdem ins Gesicht fasse, habe ich den gleichen Effekt wie mit den Händen. Also es bleibt für mich das erste Mittel der Wahl, Hände waschen und so ein bisschen Selbstkontrolle haben. Und ganz ehrlich, wenn wir jetzt darüber sprechen, wirklich das Leben immer weiter zurückzufahren, dann reden wir auch darüber, dass wir hauptsächlich zu Hause bleiben, dass wir im Kreis unserer Familie bleiben, dass wir uns gar nicht mehr mit anderen groß treffen. Ich möchte dazu auch sagen, es ist ja auch in weiten Teilen nicht verboten, nach draußen zu gehen, spazieren zu gehen, mit der Familie zum Beispiel. Da gibt es auch kein Ansteckungsrisiko und wir brauchen die frische Luft, wir brauchen die Bewegung, das macht den Kopf frei, das nimmt uns auch ein bisschen die Ängste und da sehe ich auch überhaupt kein Risiko, wo ich mich anstecken könnte. Insofern lassen Sie uns gemeinsam so ein bisschen zurückfahren mit der Angst und mit Masken und Handschuhen und so weiter, ist alles für bestimmte Bereiche sinnvoll, aber solange wir uns konzentrieren und gegenseitig schützen, ist das schon mindestens die Hälfte der Miete.
Danke, das sagt Mario Dobowiszek am Freitag kurz vor 15 Uhr für das Wochenendjournal, was wir auch aufzeichnen und jetzt nicht auch noch live am Samstag fahren mit dem Sendefahrer, um einfach so die Zahl der Kontaktpersonen wieder innerhalb des Deutschlandfunks auch weiter zu reduzieren. Kölner klatschen für Corona-Helfer, wie hier am Erzberger Platz, jetzt täglich. Deutschland in der Corona-Krise, was wir dazulernen, was alles an Hygiene und sozialer Distanz gerade richtig und wichtig ist. Das war unser Thema im Wochenendjournal. Danke fürs Zuhören, sagt im Namen aller, die mitgemacht haben, Henning Hubert. Ihnen noch ein schönes Wochenende und bleiben Sie gesund. Nach uns folgt Klassik-Pop etc. mit der ungarischen Schauspielerin Dorka Grilusch.